NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
22. Dezember 1969. Der Todestag des Filmregisseurs Josef von Sternberg.
Ein Nachtclub in Marokko. Elegant gekleidete Menschen nippen am Champagner und wedeln sich mit großen Fächern Luft zu. Die Roben der Damen funkeln, während der schwitzende Kapellmeister schon recht derangiert aussieht. Auf den billigen Plätzen hocken die Soldaten der Fremdenlegion, spielen Karten oder schäkern mit ihren Liebchen. Die Szene wirkt so dicht, dass man die brütende Hitze zu spüren, die schweren Parfums zu riechen glaubt. Und dann kommt sie.
Ich eröffne das Programm des Abends mit Mademoiselle Ami Jolie.
Le baiser tombe, le tris, le roman, vita, s'achève.
Marlene Dietrich. Kühl, glamourös, geheimnisvoll. Sie trägt einen Herrenfrack und einen Zylinder, hält lässig eine Zigarette in der Hand. Bei einer hübschen Dame im Publikum bleibt sie stehen, blickt sie interessiert an und nimmt dann die Blume aus ihrem Haar.
Schenken Sie mir die?
Natürlich.
Sie küsst die Frau auf den Mund, schlendert weiter und wirft die Blume dem Legionär Gary Cooper zu. Die Geschichte einer großen Liebe kann beginnen und die Geschichte einer Leinwandgöttin. Selten ist eine Schauspielerin so perfekt in Hollywood eingeführt worden. Mit Marokko macht Josef von Sternberg seine Entdeckung Marlene zum Weltstar. Als der Blaue Engel wenig später in Amerika anläuft, liegen der Diva aus Deutschland bereits alle zu Füßen.
Als Schauspielerin war ich eine Null. Nur durch seine geheimnisvollen Methoden wurde ich zum Leben erweckt. Ich war nichts als sein gefügiges Werkzeug. Eine Farbe auf der reichen Palette seiner Ideen und Bilder.
In Marokko bleibt nichts dem Zufall überlassen. Weil seine Göttin noch mit zu starkem deutschen Akzent spricht, verzichtet Sternberg weitgehend auf Dialoge. Er setzt ganz auf Blicke und Gesten und auf seine suggestiven Bilder. Etwa wenn die Sängerin am Ende auf eine Heirat mit dem reichen Gentleman verzichtet und hinter dem Legionär in die Wüste stapft. Marlene Dietrich hat die Arbeit mit Sternberg gern selbst überhöht.
Ich war da und sah, wie es war. Ich sah das Wunder. Jung wie ich war, sah ich tatsächlich das Wunder.
Kurz nach der Uraufführung des Films Marokko, der für beide ein riesiger Erfolg wird, schickt sie dem Regisseur ein Foto von sich mit der Widmung
»Meinem Schöpfer, von seinem Geschöpf«.
Sternberg geht später in einem Interview sogar noch weiter. Marlene sei gar nicht Marlene, behauptet er.
Marlene? Das bin ich.
Josef von Sternberg ist ein Meister des Lichts und der Atmosphäre. Seine Filme, vor allem die 7, die er mit Marlene Dietrich gedreht hat, sind eigenwillige Gesamtkunstwerke mit überwältigenden Bildern. Aber er ist auch ein gnadenloser Perfektionist und ein Diktator am Set.
Regie heißt, dass man alles beherrscht. Das heißt, dass man das Drehbuch selbst bemeistert, dass man die Schauspieler beherrscht, die Fotografie leitet, dass man die Beleuchtung bemeistert und dass man dann den Schnitt selbst besorgt.
Während die einen sein Genie preisen, klagen die anderen über seine Affektiertheit und unerträgliche Arroganz. Der Autor Charles Graves hat ihn einmal treffend beschrieben.
Er geht wie eine Katze, sieht aus wie ein gefallener Erzengel, trägt Mongolenschnäuzer und schwarze chinesische Pyjamas, lässt sich draußen nie ohne Spazierstock sehen, sehnt sich nach Kornblumen und erwartet, dass beim Betreten eines Restaurants der Oberkellner ihm ohne Aufforderung 7 eisgekühlte Trauben bringt.
Der Exzentriker Sternberg, der in Hollywood immer ein Außenseiter bleibt, stammt aus Österreich. Allerdings nicht aus altem K&K-Adel, sondern aus einer wenig begüterten jüdischen Familie.
Ein großer Teil des Dramas in meinem Leben ereignete sich in Wien.
Als Jonas Sternberg 1894 geboren wird, blühen in der Leopoldstadt die Kastanien. Ihr Duft durchzieht seine Kindheit, so wie der Klang der Leierkästen ihren Soundtrack bildet. Jonas' liebster Spielplatz ist der Prater mit seinen Schießbuden, Schaukeln, Akrobaten und schrägen Vögeln. Bilder, die schon der kleine Junge in sich aufsaugt und die später in Sternbergs Filmen wiederkehren. In seiner Familie geht es weniger idyllisch zu.
Mein Vater war ein sehr starker Mann, der seine Kraft an mir ausließ. Ich wurde als Kind geschlagen und geprügelt, bis ich wie ein Hund heulte.
Der Vater Moses versucht sein Glück in Amerika und lässt die Familie nachkommen, als Jonas 7 ist. 3 Jahre leben die Sternbergs in New York. Dann kehren sie zurück nach Wien, um schließlich 1908 endgültig auszuwandern.
Ich verkroch mich in einer Highschool auf Long Island, bis ich 15 war, und tat nichts, außer mit der englischen Sprache zu kämpfen. Dann musste ich mir eine Arbeit suchen, denn zu Hause gab es kaum etwas zu essen.
Als die Mutter vor ihrem gewalttätigen Mann davonläuft, verlässt auch Jonas die Familie und schlägt sich allein durch. Er jobbt bei einem Putzmacher und in einem Warenhaus für feine Spitzen. Wenn er keine Bleibe hat, wärmt er sich in Bibliotheken auf, wo er Bücher über Kunstgeschichte verschlingt. Durch Zufall gerät er an einen Mann, der Zelluloidstreifen reinigt. Der junge Sternberg wird sein Assistent und lernt später auch die Reparatur von Filmen. So landet er schließlich in Hollywood.
Ich habe als Kleber angefangen, um Filme zusammenzukleben. Ungefähr 10 Jahre, dann wurde ich Regisseur.
1925 dreht der 31-Jährige, der sich inzwischen Josef von Sternberg nennt, mit zusammengepumptem Geld seinen ersten Film. Die Heilsjäger, eine eigenwillige Geschichte über ein junges Paar aus den Hafenslums, wird mit Kritikerlob überschüttet.
Ich hatte mich als Unbekannter zum Frühstück gesetzt. Aber als ich die erste Tasse Kaffee trank, machte mein Name bereits Schlagzeilen.
2 Jahre später hat er einen riesigen Erfolg mit Unterwelt. Das düstere Stummfilmdrama begründet nicht nur das Genre des Gangsterfilms, sondern löst einen solchen Run auf die Kinos aus, dass zum ersten Mal Nachtvorstellungen angeboten werden. Als Sternberg 1929 nach Berlin kommt, um einen Film mit Emil Jannings zu drehen, ist er bereits ein berühmter Mann. Der Blaue Engel, nach dem Roman Professor Unrat von Heinrich Mann, soll ein Renommierprojekt der UFA werden.
Ich fand den Stoff nett und ich wollte ihn sehr stark ändern und sprach mit Heinrich Mann darüber. Es ging sehr leicht, ich sah nur Heinrich Mann einmal.
Schwieriger wird die Suche nach einer Hauptdarstellerin.
Es wurden mir verschiedene Frauen vorgestellt und die fand ich nicht besonders geeignet für die Rolle.
Um sich Hans Albers anzusehen, besucht der Regisseur die Revue 2 Krawatten. Plötzlich fällt sein Blick auf eine junge Frau, die eine winzige Nebenrolle spielt. Sternberg ist elektrisiert. Er lässt die 27-Jährige zu sich kommen. Marlene Dietrich, die schon in einigen Stummfilmen aufgetreten ist, den großen Durchbruch aber noch nicht geschafft hat, gibt sich betont desinteressiert.
Ich bot ihr die Rolle an und sie sagte, dass sie kein Talent hatte und die Rolle nicht annehmen würde. Und das hat mich sehr erstaunt, denn das sagt ja gewöhnlich kein Schauspieler. Und sie bestand darauf, dass ich eine Probeaufnahme mit ihr mache.
Sternberg steckt seine Entdeckung in einen Glitzerfummel, lässt Marlene auf ein Klavier klettern und einen Gassenhauer schmettern.
Nun kam sie in den Schmelztiegel. Ich ließ sie so lange ausleuchten, bis der Umwandlungsprozess perfekt und ihre Erscheinung mit meinen Vorstellungen verschmolzen war. Sie erwachte zum Leben und reagierte auf meine Anweisungen mit einer Leichtigkeit, der ich nie zuvor begegnet war.
Der Hollywood-Regisseur muss allerdings erst mit Abreise drohen, bevor er die Unbekannte bei der UFA durchsetzen kann.
Ich nahm sie halt gegen den Willen von fast allen Menschen.
Dabei ist sie perfekt für die Rolle der Tingeltangel-Lola. Als gutmütige, etwas pummelige Femme Fatale stürzt sie den spießigen Gymnasialprofessor Rath ins Unglück, ohne es eigentlich zu wollen.
Männer umschwirren mich wie Motten um das Licht. Und wenn sie verbrennen, ja dafür kann ich nicht.
Noch in der Nacht der umjubelten Uraufführung verlässt Marlene Mann und Kind und folgt ihrem Entdecker nach Amerika. Sternberg verordnet seiner kleinen deutschen Hausfrau eine Hungerkur und baut sie in Marokko zur mystischen Diva auf. Nach diesem Film ist sie weltberühmt und die Paramount hat endlich einen Star, der es mit der göttlichen Greta Garbo aufnehmen kann. Sternberg dreht 5 weitere Filme mit Marlene. Durchweg Liebeserklärungen an seine blonde Venus.
Is it time?
Will you please follow me?
Are we going to walk together again?
In Entehrt macht er die Dietrich zur Spionin X-27, die sich noch vor dem Erschießungskommando die Lippen schminkt und das Strumpfband richtet. In Shanghai Express, ihrem größten Kassenerfolg, spielt sie die zwielichtige Shanghai Lily.
It took more than one man to change my name to Shanghai Lily.
Stenbergs Geniestreich wird die scharlachrote Kaiserin. Ein Historienfilm über die junge Zarin Katharina. Diesmal treibt er seinen Perfektionismus auf die Spitze. Er gestaltet unfassbar opulente Gemälde mit raffiniertesten Lichteinstellungen und Kamerapositionen. Überall hat er seine Hände im Spiel, ob bei den Dekors, den Kostümen oder bei der Musik. Für das Festmahl am Zarenhof komponiert er höchstpersönlich ein Geigenstück und dirigiert bei der Aufnahme das Sinfonieorchester von Los Angeles. Sein Meisterwerk wird an den Kinokassen ein Flop, auch wenn es bis heute Filmexperten zum Schwärmen bringt. Längst hat Sternberg seine Marlene in eine Ikone verwandelt. Ein erotisches Zauberwesen, das er in Pelze oder Federboas hüllt, durch Schleier und Netze filmt. Damit sie noch mysteriöser wirkt, bringt er ihr bei, vor jeder Antwort bis drei zu zählen. Ergeben macht die Schauspielerin alles mit und schleppt ihrem Meister sogar den Stuhl heran.
Sie war eine wunderbare Assistentin und hat sich als solche benommen.
Josef von Sternberg wird oft als Regietyrann beschrieben, unter dem besonders die Dietrich zu leiden hatte. Marlenes Tochter Maria Riva zeichnet ein anderes Bild.
Joe, ein sehr empfindlicher, sehr sensibler und sehr verletzlicher Mann, der sich nie mit den Studiobossen einig war, wurde nicht als das Genie anerkannt, das er war. Je berühmter Marlene wurde, desto mehr wurde er zum Entdecker der Dietrich degradiert und desto mehr musste er beweisen, dass er mehr war als das. Dazu kam noch, dass meine Mutter seine Liebe ausnutzte, so wie sie es mit allen ihren Liebhabern machte.
Seit Sternberg Marlene in Berlin kennengelernt hat, ist er verrückt nach ihr. Schon während der Dreharbeiten zu Marokko hat seine erste Frau die Affäre der beiden als Scheidungsgrund angegeben. Doch Marlene mag sich nicht festlegen. Sie hat viele Geliebte, Männer wie Frauen, braucht immer neue Eroberungen.
Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre, ich bin doch zu schade für einen allein.
Unter welchen Gesichtspunkten oder Umständen würden Sie einen Seitensprung riskieren?
Immer.
Immer?
Ja.
The dressing room door.
Ihre Garderobentür war sehr oft abgeschlossen, was immer bedeutete, dass sie dahinter eine ihrer Verabredungen hatte. Und der Mann, der so wahnsinnig verliebt in sie war und mit dem sie quasi wie mit einem Ehemann zusammenlebte, musste an dieser geschlossenen Tür vorbeilaufen.
Sternberg leidet unter seiner Eifersucht und quält Marlene dafür bei den Dreharbeiten. Nach 5 Jahren sind sie fertig miteinander. Ihr letzter Film, Der Teufel ist eine Frau, wirkt wie eine persönliche Abrechnung.
Welches Recht hast du mir zu sagen, was ich tun muss? Bist du mein Vater? Nein! Bist du mein Mann? Nein! Bist du mein Liebhaber?
Treib es nicht zu weit, Concha.
Nun, ich muss schon sagen, du bist mit recht wenig zufrieden.
Marlene ist auch mit anderen Regisseuren erfolgreich, während sein Stern sinkt. Immer wieder eckt er bei den Produzenten an, die in seine Arbeit hineinpfuschen. Sternberg heiratet noch zweimal, bekommt einen Sohn, reist um die Welt, hält Vorträge über Filmkunst. Seinen letzten Film dreht er 1953, Die Sage von Anatahan. Wieder kein Erfolg, was den Meister resignieren lässt.
Mein Standard für Filme ist vielleicht ein bisschen entfremdend, da ich nicht die Antworten geben kann, die dem Publikum gefällt.
Bevor er am 22. Dezember 1969 mit 75 Jahren stirbt, verbringt Josef von Sternberg viel Zeit in seinem Arbeitszimmer in Kalifornien und grämt sich. Umgeben von Skulpturen aus Afrika, australischen Speeren, algerischen Pistolen, indischen Antiquitäten und einer eingerahmten Postkarte mit einem Bild des blauen Engels.
Im Zeitzeichen erinnerte Christiane Kopka an Josef von Sternberg, der heute vor 50 Jahren gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info.